Ich bin ein bisschen in der Versuchung, an zwei, drei Punkten etwas aufzugreifen, was hier vorher gesagt worden ist. Du von Arno Pagel, ich erinnere mich, wir hatten ihn in Hanau in der Gemeinde zum Predigen. Das liegt ungefähr 40 Jahre zurück und ich weiß, worüber er gepredigt hat. Dass ein Prediger weiß, was ein anderer Prediger vor 40 Jahren gepredigt hat, das ist ein Wunder. Die hören schon gar nicht mehr richtig zu. Aber ich will euch sagen, seine Botschaft war, dem Evangelium von Jesus Christus geht es gut. Das war seine Botschaft. Die zweite Versuchung war, als der Manfred hier sagte und dieses Angebot machte, was wir geben und wenn etwas nicht erstattet wird, und wir zu knapp sind, dann können wir zu, haben wir seine Adresse auch bekannt gegeben, sollten wir irgendwo mal aufschreiben, zum Bernd Schneider gehen. Er war eigentlich Soldat, Lokführer und fuhr die Eisenbahn zwischen Kleinauheim und Großauheim hin und her. In seinem Leben war er 5 Jahre zur Schule gegangen, das Schreiben fiel ihm außerordentlich schwer, Schreiben hat er eigentlich nie richtig begriffen. Was er besonders hatte, war ein einmaliges Gedächtnis mit Zahlen. Er konnte 3 Zahlenreihen auf einmal gleich ansehen und runterrechnen und wusste, was unten rauskam. Das war seine Begabung. Er kam zurück in seine Heimat, er war US-Soldat, kam nach Dallas, Texas und war arbeitslos, wusste nicht, was er tun sollte, lebte in einer herabgekommenen, billigen Pension. Gerade überlebt er so mit kleinen Jobs. Und eines Abends kommt er in einer Kirche vorbei, es war eine Nazarenerkirche und der Pastor war am Predigen und predigte über den Zehnten. Ein Unding ist das, am Sonntagabend predigt man nicht über den Zehnten, das macht man für die ganze Gemeinde am Sonntagmorgen, aber er predigte über den Zehnten. Und da sitzt nun dieser gerade arbeitslos gewordene frühere GI drin, war nicht gläubig, hatte mit dem Glauben nichts zu tun. Und als der Gottesdienst zu Ende war, saß er noch immer auf seinem Stuhl und sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Ich versuche das mal mit dem Zehnten. Und wenn das klappt, dann kommen wir ins Geschäft. Ich will die Geschichte kurz machen, denn es wäre eine zu lange Geschichte. Dort, wo er wohnte und zur Kirche ging, war eine abgerissene Gegend. Die Häuser standen leer, sollten verkauft werden und wurden nicht verkauft. Und eines Abends hatte der Elmer einen Gedanken und er sagte zu dem Pastor, wenn Sie mit einem der Besitzer reden, dass ich in ein Haus einziehen darf, und wenn Sie mir $10,000 leihen würden, dass ich ein Haus renovieren kann, dann lässt es sich bestimmt verkaufen. Ich will die Geschichte kurz machen. Elmer Trimble hat in Dallas, Texas 1.796 Häuser gebaut. Selbstfinanziert, brauchte kein Geld mehr von der Bank. Er hat Missionsarbeit finanziert. Und ich weiß, er hat unsere Arbeit in Berlin zum Beispiel finanziert. Er gab ihm das Geld, um ein Grundstück zu kaufen für $10,000. Das war damals viel Geld, 42.000 D-Mark. Wir haben eine Holzkirche darauf gebaut, die Gemeinde wuchs, ging lebendig voran. Eines Tages wollten sie erweitern, noch wegen der Kinderarbeit, hatten auch Pläne und Genehmigung bekommen, nur die Nachbarn haben sich beschwert. Sie wollten nicht, dass Kinder dorthin kamen, das würde ihre Ruhe stören, leider. Wir hatten bei dem Senat auch schon die Genehmigung dafür, war alles gelaufen, das war sehr peinlich, dass da ein Einspruch eingelegt war. Und ich war damals verantwortlich für die Kirche und kriegte einen Anruf. Da wäre ein Gebäude in Grunewald leer geworden, war früher Polizeiwache gewesen und es lag unmittelbar neben dem Konsulat vom Libanon. Und sie sagten, wir machen ein Geschäft mit Ihnen, wenn Sie uns das Grundstück und die Kirche für 1 Mark verkaufen, dann dürfen Sie das andere Grundstück für 1 Mark kaufen. Und wir kauften das Grundstück von der Polizeiwache, der Erhard Levin. Ich glaube, der wohnt immer noch da drin. Ich weiß es nicht. Nee, nicht mehr, aber. Und wir haben es dann schätzen lassen, das war 570.000 Mark wert. Ich weiß nicht, jetzt ist es für Millionen verkauft worden. Es ist eine ganz prominente Gegend geworden, dadurch, dass auch die Botschaft da liegt. Und ich bin später mal hingegangen zu Elmar und habe gesagt, Elmar, herzlichen Dank für deine 10.000 Dollar, die 42.000 D-Mark. Sie haben dann ein bisschen später 570.000 D-Mark gebracht. Da sagt er, das war ein gutes Geschäft, das Beste, von dem ich je gehört habe. Ich wollte nur unterstreichen, was Manfred sagt. Ihr braucht die Adresse von Bernd Schneider gar nicht. Es klappt und stimmt auf jeden Fall. Es war an einem Dienstag im Dezember, dass ich in der Bank war, um eine Überweisung zu machen. Und nachdem das alles abgewickelt war, sagte ich der Dame, Entschuldigung, ich habe nur eine Frage, wenn wir jetzt diese Überweisung machen, es ist Dienstag, kann ich sicher sein, dass es auch am Freitag auf dem Konto des Empfängers angekommen ist? Sie schaute mich einen Augenblick an, schüttelte den Kopf und sagte, Herr, danke. Sie wissen, dass in dieser Woche die Welt untergehen sollte und dann ist gar nichts mehr sicher. Die letzten Worte in den Nachrichten vom ZDF am 20.12. waren auf Wiedersehen bis morgen, wenn bis dahin die Welt nicht untergegangen ist. Was war das für eine Hysterie? Denn für den 21. Dezember, erinnern Sie sich noch, 2012 war das Ende der Welt vorausgesagt worden. Menschen waren panisch, hektisch, chaotisch, durcheinander, voller Angst. Viele haben Lebensmittel gehortet und wussten nicht, wohin sie sich wenden sollten. Das war aber nicht nur in Deutschland so, das ging weltweit so. Sogar die Regierung von China musste ihre Bevölkerung aufrufen, überlegt und besonnen zu handeln. Die Regierung in der Türkei beruhigte ihre Bewohner mit per Twitter und sagte, dass sie besonnen vernünftig sein sollten. In Afrika, in Ghana, hat ein selbsternannter Prophet den einzigen Ort ausgemacht, der beim Weltuntergang verschont bleiben würde, nämlich ein Bergdorf, etwa 800 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Accra entfernt. In Frankreich hatten die Weltuntergangspropheten auch einen sicheren Zufluchtsort gefunden, nämlich in Südfrankreich in der Nähe der Pyrenäen. Auch in Amerika hatte sich Angst breit gemacht, in erschreckender Weise. Und die Weltraumbehörde NASA schrieb, dass sie viele Tausende von Briefen wegen des bevorstehenden Weltuntergangs erhalten hatten und dass das viele Menschen deshalb über Selbstmord nachdenken würden. So der Pressesprecher David Morrison. In der Bibel heißt es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott und Vater, der uns geliebt, uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch die Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Der uns eine gute Hoffnung gegeben hat. Das ist die Botschaft. Jesus, unsere Hoffnung. Da fragen wir uns zunächst einmal, was bedeutet eigentlich Hoffnung oder was bedeutet Hoffnung im biblischen Sinn? Im Alten Testament bedeutete das Wort Hoffnung vor allen Dingen, dass der Gläubige sein Vertrauen allein auf den einen und den wahren Gott setzte. Im Psalm 71, Vers 5, denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von Jugend auf. Du bist meine Hoffnung. Im Neuen Testament bekam dann der Begriff noch eine viel tiefergehende Bedeutung. Da verstand man unter dem Begriff Hoffnung dann nicht mehr eine unbestimmte Erwartung von Hilfe, sondern ganz im Gegenteil, die Gewissheit, dass Gott dem Glaubenden nahe ist, dass Gott ihn persönlich führen und ihn auf ewig erretten wird. Das bedeutete Hoffnung im Neuen Testament. Und so heißt es dann auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 5, das ist eine rechte Witwe, die ihre Hoffnung auf Gott setzt, die also damit rechnete, dass Gott ihre Sache führen wird, dass er durch seine Gegenwart die Lücke ihres Lebens ausfüllen wird. Und von daher verstand man im Neuen Testament unter Hoffnung nicht eine unbestimmte Sehnsucht oder eine optimistische Lebenseinstellung, sondern vielmehr eine ganz bestimmte Erwartung, dass Gott dem Gläubigen nahe ist, dass er ihm hilft, und dass er ihn durch sein ganzes Leben führen wird. Das ist Hoffnung im Neuen Testament. Weil der Gläubige sein Vertrauen ganz auf den lebendigen Gott gesetzt hat, konnte er auch gewiss sein, dass Gott sein Wort an ihm erfüllen wird. Dagegen die Heiden, von denen hieß es, dass sie keine Hoffnung haben, weil sie ohne Gott in dieser Welt sind. Und noch etwas. Im Neuen Testament für den Begriff für jemanden zu hoffen, verstand man für eine Person die frohe Erwartung zu haben, dass sein Leben von oben her in Ordnung gebracht werden könnte. Für jemanden zu hoffen. Und das ist auch meine Frage an uns heute. Haben wir Hoffnung? Haben wir noch diese lebendige Hoffnung, dass das Leben dieses Menschen von oben her in Ordnung gebracht werden kann? Und von daher hängt der Begriff von Hoffnung für andere zu haben auch immer mit der Liebe zusammen. Denn nur wenn ich den anderen liebe, habe ich Hoffnung für ihn. Und denn ich kann mich nicht vor ihm verschließen. Ich sage nicht, ich tue ihn nicht in ein Schubfach und sage, so bist du, so bleibst du und so wirst du auch immer sein. Das wird ein Christ niemals tun. Und wenn wir nicht diese lebendige Hoffnung für unsere Nächsten haben, dann müssen wir uns ganz neu beschenken lassen. Hoffnung erwartet deshalb die Wiederherstellung des menschlichen Lebens nach dem Plan Gottes. Wenn ich aber heute so in unsere Welt, in unsere Gesellschaft hineinblicke, dann muss ich sagen, da gibt es offensichtlich drei Arten von Menschen. Die erste Gruppe, das sind Menschen, die keine Hoffnung haben. Sie haben weder Hoffnung für dieses, noch für das Leben, das nach dem Tode kommt. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, die zwar mit einer Hoffnung leben, aber mit einer falschen Hoffnung. Und die dritte Gruppe, das sind jene Menschen, die genau wissen, dass sie eine begründete, eine lebendige, eine tragfähige Hoffnung haben. Und die Tatsache ist, dass wir alle eine zuverlässige, tragfähige Hoffnung brauchen. Und die Frage ist, wo und wie findet man diese? Und was geschieht, wenn man keine Hoffnung hat oder eine falsche Hoffnung? Übrigens, als die ersten Menschen, als Adam und Eva noch im Paradies und täglich in der Gegenwart Gottes lebten, da brauchten sie und da kannten sie keine Hoffnung, da hatten sie keine Hoffnung. Denn sie besaßen zu der Zeit alles, was sie sich wünschten und was sie begehrten. Und darüber hinaus konnten sie ganz sicher sein, dass auch ihr Leben in der Zukunft genauso schön weitergehen würde, wie es bisher gewesen war. Wie gesagt, sie konnten alles, was Gott ihnen schenkte, aus vollem Herzen genießen. Doch dann kam die Zeit, und da setzten Adam und Eva alles aufs Spiel. Und zwar für etwas, von dem die Schlange behauptet hatte, dass es Gott ihnen vorenthalten hätte. Und was war das Ergebnis? Es war die Erkenntnis über die Erkenntnis oder das Wissen von dem, was gut und böse ist. Und als ihnen dann die Schlange diese Erkenntnis bzw. dieses Wissen anbot, da waren Adam und Eva schnell bereit nachzugeben. Und sie bekamen auch, was sie sich wünschten. Aber sie verloren, was sie bisher hatten. Und das war ihre Unschuld. Und mit dem Verlust ihrer Unschuld, da entstand gleichzeitig eine Sehnsucht nach Hoffnung. Eine Sehnsucht nach Hoffnung, dass ihre Schuld und ihr Versagen vergeben und dass sie noch einmal einen völligen Neuanfang machen könnten. Das, was sie, was sagt man so manchmal, was versaubeutelt hatten, was sie jetzt wirklich daneben gegangen ist. Und genau das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott gibt uns eine Gelegenheit. Gott bietet uns die Vergebung für unsere Schuld, für unser Versagen und gleichzeitig einen völligen Neuanfang in Jesus Christus an. Jesus ist unsere Hoffnung. Von daher sollten wir uns fragen, welche Hoffnung bestimmt eigentlich mein Leben? Denken wir zuerst einmal kurz über jene Menschen nach, die keine Hoffnung haben. Sie haben keine Hoffnung weder für dieses Leben noch für das Leben, das nach dem Tode kommt. Sie sehen einfach keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Oder sie meinen, dass es keinen Ausweg mehr für sie aus der augenblicklichen Situation geben würde. Ich denke an einen Mitarbeiter, den mein Vater vor Jahren einmal eingestellt hat. Das muss so im Jahre 1952 gewesen sein. Er wurde als Leiter der Exportabteilung eingestellt. Ein Mann Mitte 50. Eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Apitsch hieß er. Und er war der Schwager des weltbekannten Dirigenten Wilhelm Furtwängle. Er kam aus Hamburg. Später bemerkten wir, dass Herr Apitsch ein schwerer Alkoholiker war. Daran war auch seine Ehe zerbrochen. 3 Monate später, nach seinem Dienstbeginn, erschien er plötzlich nicht zur Arbeit. Und 2 Tage später fand man ihn tot in seinem billigen Hotelzimmer liegen. Er hatte sich zu Tode getrunken. Er hatte keine Hoffnung mehr. Ich war damals ein junger Mann und das hat mich so erschüttert, aus so einer prominenten Familie zu kommen und so zu enden, habe ich nie mehr vergessen. Aber in dieser Gruppe finden wir auch heute die Selbstmörder. Ich muss ehrlich sagen, ich bin erschüttert. Ich bin betroffen über die zunehmende Zahl von Selbstmorden in den letzten Wochen und Monaten, wenn Sie mal die Zeitung aufmerksam verfolgt haben. Väter töten ihre Kinder und anschließen sich selbst. Oder Menschen machen sich ganz bewusst zu Geistesfahrern und fahren auf der Autobahn, egal wen sie noch gleichzeitig da abräumen. Das alles sind Menschen, die offenbar keine Hoffnung mehr haben, weder für dieses Leben noch für das Leben, das danach kommt. Und dann gibt es eine 2. Gruppe. Das sind Menschen, die zwar eine Hoffnung haben, aber sie haben eine falsche Hoffnung. Sie hoffen und hoffen und hoffen, wo es eigentlich überhaupt nichts zu hoffen gibt. Fragen wir uns also, was ist eigentlich unsere Hoffnung und worauf ist sie gegründet? Die Bibel erklärt ganz deutlich, dass es auch völlig falsche Hoffnungen gibt. In Jeremia Kapitel 17, Vers 5 und 6: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und die Macht des Menschen zu seiner Hoffnung macht. Dieser Mensch ist verflucht, der sich auf Menschen verlässt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Verflucht ist der Mann, der weicht mit seinem Herzen von dem Herrn. Und dann fährt Jeremia fort und sagt, er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste. Was ist er denn? Er wird nicht erleben, dass Gutes kommt. Er haust in der Dürre, in der Wüste, im Salzland, wo niemand wohnt. So hoffen Menschen und sie haben eine falsche Hoffnung. Mr. Moody erzählt einmal in einer Predigt eine Geschichte, die mich sehr ergriffen hat, von einem jungen Mann, der wegen Mordes zum Tode verurteilt worden war. Seine Familie und seine Freunde versuchten alles, um den Prozess noch einmal aufzurollen, und der junge Mann hoffte, dass es ihnen gelingen würde. Aber es war vergeblich. Und jeder weitere Versuch scheiterte immer wieder. Und schließlich schickten seine Familie und seine Freunde ein Gnadengesuch an den Gouverneur des Staates. Und der junge Mann hoffte, dass der Gouverneur dem Gnadengesuch stattgeben würde. Aber auch das war vergeblich. Der Gouverneur lehnte das Gnadengesuch ab. Wie gesagt, der junge Mann hoffte in seiner Gefängniszelle bei jeder Eingabe, dass er doch noch begnadigt werden würde. Und nachdem nun der Gouverneur das Gnadengesuch abgelehnt hatte, bat er dem Gefängnisseelsorger, Referent Curtis, dem jungen Mann klarzumachen, dass es für ihn keine Begnadigung geben würde. Später berichtete dann der Gefängnisseelsorger von diesem Ereignis und er sagte, und als ich mit den entsprechenden Unterlagen zu dem jungen Mann kam, da huschte plötzlich ein Lächeln über sein Gesicht und er sagte zu mir, Referent Curtis, Sie bringen mir jetzt ganz bestimmt eine gute Nachricht. Und Referent Curtis sagte, ich schaute ihn lange an und erwiderte, leider nein. Und ich erklärte ihnen, es gibt wirklich keine Hoffnung mehr für sie. Sie werden sterben müssen. Und er sagte, kaum hatte ich das ausgesprochen, da brach der junge Mann zusammen. Später sagte Referent Curtis, ich möchte nie mehr
eine solche hoffnungslose Nachricht überbringen müssen. Nie mehr. Der junge Mann hatte gehofft und gehofft und gehofft, wo es in Wirklichkeit nichts zu hoffen gab. Und es gibt Menschen, die eine Hoffnung haben, aber keine reale Hoffnung, sondern eine sehr fragwürdige Hoffnung. Die mich kennen, wissen, dass ich in der Zeit, als es noch die DDR gab, gerne mal nach Berlin gefahren bin, habe die Stadt auch immer besonders geschätzt, auch die ganze Situation, da auch die Entwicklung. Und dann, wenn ich nach Berlin gefahren bin mit meinem Wagen, ging ich anschließend ins Johannisstift. Und da konnte ich mir gute, alte Literatur preisgünstig kaufen. Meine Frau jammert heute noch darüber. Es gibt ungefähr so 19 Kisten, die sind verpackt mit Büchern. Ich habe sie nicht alle gelesen, aber alle mitgenommen. Und der Grund war, dass damals so ein bisschen eine ganz andere theologische Richtung entstand in unserer evangelischen Kirche. Die neuen Pfarrer wollten eigentlich die gute geistliche Literatur wie Pagel, wie Billig werden, wie sie auch alle heißen, das war alles nichts mehr. Das brauchte man nicht, Späne oder sonst was ist nichts und da war alles modern. Und die gab es dann für ein Apfel und ein Ei und das Apfel und Ei habe ich den hinten eingepackt in meinem Kofferraum und brachte sie. Neulich habe ich wieder so ein altes Buch in der Hand gehabt, eine Geschichte gelesen. Muss ich euch erzählen. Sie handelte von zwei Müllersöhnen, die von ihrem Vater eine Mühle geerbt hatten. Und nun teilten sie sich gemeinsam täglich die Arbeit an der Mühle, die sie geerbt hatten. Jeden Tag um Mitternacht ging der eine Müllerssohn zum Fluss hinunter, stieg dort in ein Boot, das bereit lag, und fuhr damit flussabwärts zur Mühle hin. Die Mühle lag etwa 300 bis 400 Meter von einem gewaltigen Staudamm entfernt. Der andere Bruder ruderte anschließend nach getaner Arbeit, wenn sein Bruder also angekommen war, mit dem Boot wieder zurück und löste später seinen Bruder wieder ab. Und das machten die Brüder so manches Jahr. Aber eines Nachts, da war der eine Müllersohn, während der flussabwärts fuhr, wieder eingenickt so ein bisschen. Und er wurde erst wieder wach, als er das donnernde Dröhnen des Wasserfalls hörte. Voller Verzweiflung und mit ganzer Kraft versuchte er nun, das rettende Ufer zu erreichen, aber es gelang ihm nicht. Die Strömung war jetzt viel zu stark. Doch plötzlich bemerkte er einen Ast über sich, einen Ast von einem Baum, der am Ufer stand und in den Fluss hineinreichte. Und in panischer Angst ergriff er diesen Ast und hielt sich daran fest. Nach einer Weile versuchte er jetzt ganz vorsichtig an dem Ast sich an das rettende Ufer heranzuziehen. Nur jedes Mal, wenn er an dem Ast zog, gab der nach. Der junge Müller hatte einen Halt gefunden, aber es war kein wirklich tragfähiger Halt. Und wenn er hoffte, sich an dem morschen Ast an das rettende Ufer ziehen zu können, dann war das mehr als nur eine fragwürdige Hoffnung. Weil ich könnte ja die Geschichte hier enden. Und Sie würden nach Hause gehen und sich fragen, was ist eigentlich mit dem jungen Müller geschehen? Hängt er da noch am Ast oder was ist passiert? Ich will die Geschichte zu Ende erzählen. Er merkte, es ging nicht. Wissen Sie, was er tat? Er schrie, so laut er konnte. Er schrie in seiner Verzweiflung um Hilfe. Und das immer wieder. Und plötzlich hörte sein Bruder, als er aus der Mühle kam, seinen Rufen. Er eilte zum Ufer, er sah, was geschehen war, ging nochmal zurück zur Mühle, holte ein Seil heraus und warf seinem Bruder das rettende Seil zu. Er klammerte sich am Seil fest und wurde an das Ufer gezogen. Wissen Sie, was ich heute Abend wünschte? Ich weiß nicht, was Ihre Hoffnung ist. Ich weiß nicht, woran Sie sich klammern, woran Sie sich festhalten. Aber ich wünsche, ich könnte Ihnen heute ein Seil zuwerfen und sagen, Jesus Christus ist deine Hoffnung. Halte dich an ihm fest.
Er ist tragfähig. Das hält, das trägt, das bringt dich ans Ufer, das wird dich retten. Das wird deine Hilfe sein. Ganz persönlich, du musst zugreifen, du musst rufen, du brauchst diesen Halt. Gott will uns eine zuverlässige, festgegründete, lebendige Hoffnung, einen Halt schenken. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wodurch? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was wird hier gesagt? Er hat uns zu einer lebendigen Hoffnung gemacht. Wiedergeboren. Ups, sagen Sie, was ist denn das für ein Begriff? Wiedergeboren, was ist denn das? Was bedeutet das eigentlich? Nun, das verstehe ich überhaupt nicht. Seien Sie nicht besorgt, wenn Sie das nicht verstehen, wiedergeboren, was das bedeutet. Ich will Sie erinnern, die Geschichte, vielleicht kennen Sie die in der Bibel. Nikodemus, der hohe Theologe, der gebildetste Mann, der in der ganzen Gegend war, hochgebildet war, Pharisäer. Er kam zu Jesus in der Nacht und redete mit ihm. Und er sagte, wir wissen, zu Jesus sagt der Meister, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Denn die Wunder, die du tust, die beweisen, dass Gott mit dir ist. Nun, Jesus hat sich ja nie auf so fromme Floskeln eingelassen oder große Lobreden oder sonst was. Jesus wurde gleich direkt Nikodemus. Er guckte ihn an und er sagte, ich versichere dir eins. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes gar nicht sehen. Der kommt da nicht rein. Nikodemus, du kannst jetzt reden, was du willst, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Hast du neu geboren bedeutet, wir sind ja alle einmal geboren. Und darum sind wir verurteilt, zweimal zu sterben. Einmal hier auf der Erde und einmal danach. In der Ewigkeit. Aber wer von Neuem geboren ist, wer zweimal geboren ist, wird nur einmal sterben. Preis den Herrn. Einmal hier auf dieser Erde. Und leben in Ewigkeit. Der hat den anderen Tod. Der ist überwunden. Das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Also Jesus redete gar nicht drumherum. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Fragte ihn Nikodemus, der Theologe. Wie kann ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Worauf Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist, also von Neuem geboren wird. Denn Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Doch der Heilige Geist, der schenkt dir ein neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich dir sage, ihr müsst von neu. Nicht ihr könnt, ihr dürft, ihr sollt, es wäre schön, es wäre wunderbar. Nein, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann erklärte Jesus diesen ganzen Heilsplan. Er sagte, und wie Mose in der Wüste eine Bronzeschlange auf einem Pfeil aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Das ist der Plan Gottes. Und das hat Jesus hier ganz deutlich niedergelegt. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Du brauchst eine zweite Geburt. Und warum? Weil alle Menschen tot in Übertretungen und Sünden sind. Erinnern Sie sich, was ich zu Anfang sagte von Adam und Eva? Nachdem sie das verloren hatten, was sie besaßen, ihre Unschuld, da hatten sie eine Hoffnung, eine Sehnsucht, dass sie noch einmal ganz von vorne beginnen könnten, dass ihr Versagen zugedeckt werden würde und sie wünschten, dass ihre Schuld vergeben werden möchte, dass sie noch einmal einen völligen Neuanfang machen möchten. Und genau das hat Gott für uns getan, dass er sagt, du kannst von Neuem
geboren werden. Deine Schuld wird ausgetilgt, dein Versagen wird ausgetilgt und du darfst ein ganz neues Leben beginnen. Das ist, was Gott für uns, in uns und durch Jesus Christus getan hat. Denn Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Hoffnung will er dir und mir schenken. Und das übersteigt jede menschliche Vorstellung, weil es aus der Ewigkeit direkt aus dem Herzen Gottes kommt. Der Anfang, der Neubeginn, der ist so neu. Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief: Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte, dein altes Leben ist vergangen, völlig vergangen. Und siehe, Neues ist geworden, das Neue, was Gott getan hat. Und wenn ich zu den letzten Seiten der Bibel komme, in der Offenbarung, Kapitel 21, da hat Gott etwas dem Johannes diktiert und er sagte, und der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und dann spricht er: Und nun schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Brauchst du einen tragenden Halt? Brauchst du eine lebendige Hoffnung? Möchtest du dieses neue Leben haben? Gott bietet es dir an und ich möchte dir heute so gerne dieses Seil der Hoffnung zuwerfen. Ich weiß nicht, woran du dich hältst, woran du dich klammerst, an irgendeine Tradition. Vergiss es bitte. Greif zu. Jesus ist da. Das bedeutet, Gott schenkt dir ein neues Leben. Gott schenkt dir einen vollkommenen Neuanfang. Gott schenkt dir eine lebendige Hoffnung. Jetzt fragt vielleicht jemand, wenn Gott nun alles neu machen will und wenn er einen durchgreifenden Neuanfang schenkt, eine lebendige Hoffnung, wie kann ich dann diese Erfahrung persönlich machen? Für diejenigen, die sich so im Internet auskennen, habe ich die Formel. Die heißt www.gott. Und www heißt wirklich Wegweisung wünschen. Du musst dich wirklich an ihn, an Gott wenden. Wirklich Wegweisung wünschen. Übrigens ist das eine gute Formel für alle Bereiche unseres Lebens. Dass wir immer wieder mal vor dem Herrn stehen und sagen, wie es der Manfred zu Anfang so wunderbar gesagt hat, dass er der Dirigent ist. Dass er entscheidet, was ist. Dass er leitet. Und er sagt, jetzt kommt dein Einsatz und jetzt bist du noch nicht dran. Wirklich Wegweisung, ihm die Wegweisung zutrauen. Wirklich Wegweisung wünschen. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du wirklich, so heißt es im 5. Mose, Kapitel 4, Vers 29, wirklich ihn ergreifen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du eine lebendige Hoffnung bist und dass es heißt in deinem Wort, dass du uns lebendig machen möchtest, neues Leben schenkst durch die Auferstehung Jesu Christi, dass du uns mit dieser lebendigen Hoffnung beschenken möchtest. Herr Jesus, vielleicht für den einen und anderen völlig neu, Fragen tauchen auf, aber wir beten, dass du helfen möchtest, nachgehen. Und dass sie dieses Angebot der Gnade, du streckst deine Hand zu uns aus. Danke, dass wir sie ergreifen dürfen und dass du uns wirklich ganz neu gestalten willst in deiner Barmherzigkeit und Liebe. Amen. Gott segne euch.